Wir sind ja im Gesundheitswesen, also in einer Aufholjagd. Deutschland hat erhebliche Defizite.
It's an unbelievably complex subject. Nobody knew that healthcare could be so complicated.
Willkommen zum Arztgespräch, dem Podcast über Medizin und Gesundheitspolitik. Mein Name ist Christian Köhler und ich bin Facharzt für Allgemeinmedizin und Hausarzt in einer Gemeinschaftspraxis in Wiesbaden.
Ja, guten Tag, frohes neues Jahr. Ich bin Marc Hanefeld, ich bin Hausarzt und Allgemeinmediziner in einer Einzelpraxis in Bremervörde in Niedersachsen.
Und unser Thema heute, Rückblick 2025, Ausblick 2026 und was die Vorhaltepauschale wirklich bringt. Ja, hallo Marc, freut mich, dass wir mal wieder am Start sind. Wir haben jetzt hier schon länger nichts mehr gemacht, nichts mehr gesendet. Ich wünsche dir erstmal für dich, deine Familie, deine Praxis, ein gutes neues Jahr. Genauso natürlich auch unseren Hörerinnen und Hörern. Bist du gut reingekommen?
Ja, erstmal vielen Dank dir und den Hörerinnen und Hörern auch. Ebenso gutes neues Jahr und ja, gut reingekommen. Ich bin bis kurz vor knapp, habe ich die TI-Umstellung sozusagen managen müssen in der Praxis. Und das haben wir zwar geschafft, oder ich habe es geschafft mit ein bisschen Hilfe, aber das war ein bisschen aufreibend.
Ja, das ist sowieso, glaube ich, für viele Praxen eine Herausforderung, jetzt gerade zum Jahreswechsel. Kommen wir auch noch gleich drauf zu sprechen, weil wir ja ein bisschen auf 2025 nochmal zurückblicken wollen. Ja, sehr schade, dass Tino Sommerbrot nicht mit dabei ist heute. Der ist noch gesundheitlich verhindert. Ihr hattet das vielleicht auch ein bisschen mitbekommen, dass er da stimmlich immer ein bisschen Probleme hatte, schon während der letzten Sendungen. Und alles Gute von hier aus und wir denken aber, dass er in den nächsten Folgen wieder zu uns stoßen wird. Aber wir wollten einfach auch mal wieder was hier von uns hören lassen, weil wir haben jetzt schon seit gut 2 Monaten nichts gemacht, weil war wie immer so im Herbst ein bisschen viel los. Ne? Bei dir auch im Moment gerade schon, die Infektwelle rollt ja dieses Jahr ein bisschen früher an, die Influenza A, da haben wir schon jetzt einige Fälle gehabt im Dezember. Ihr auch?
Ja, also vereinzelter würde ich schon sagen, wir sind im Norden ja traditionell etwas später dran. Das rollt etwas später auf uns zu immer. Die Daten sehen aber schon so aus, dass die Welle dieses Jahr recht groß wird. Mit zum Beispiel Abwasserdaten in München und sowas haben sehr früh höhere Werte angezeigt als das Maximum des Vorjahres. Also von daher gehe ich schon davon aus, dass das kommt. Ne? Aber also Infekte gingen sogar bei uns einigermaßen, aber es war insgesamt sehr viel los. Und dann, wenn dann noch so eine Technikumstellung dazu kommt und du machst eine Vertretung noch, eine Urlaubsvertretung und, dann kumuliert das schon sehr stark alles.
Ja. Wir wollen mal zurückschauen auf 2025, vielleicht auch mal mit unserem Podcast hier anfangen. Wir haben also letztes Jahr 13 Folgen gemacht, bisschen weniger als in den Jahren davor. Und die Themen waren eigentlich genau die, die uns auch im Praxisalltag tatsächlich beschäftigen. Also wir haben 6 Folgen gemacht mit Schwerpunkt Digitalisierung. Wir haben 6 Folgen gemacht mit Schwerpunkt Gesundheitspolitik. Wir hatten interessante Gäste letztes Jahr. Wir haben zum Beispiel Amat Sirfi zu Gast gehabt, der in seiner Praxis jeden Prozess digitalisiert, um Ressourcen zu schonen. Und das war auch die meistgehörte Folge letztes Jahr. Das war sehr interessant. Professor Christian Karyanidis war bei uns zu Gast. Auch eine super spannende Folge, weil Christian ja ein Mensch ist, der sehr gut die Probleme des Gesundheitssystems, die wir haben, adressieren kann und auch ein Buch geschrieben hat, in dem er auch Lösungskonzepte präsentiert. Auch eine sehr häufig gehörte Folge. Und Timo Frank war noch zu Gast bei uns, der ist bei der Gematik in der Stabsstelle Versorgung, die jetzt da neu eingerichtet wurde und wir haben darüber gesprochen, was für digitale Prozesse jetzt in der Gematik neu abgebildet werden, eigentlich recht positive Entwicklung, wie ich fand. Wie fandst du das jetzt aus Podcast-Sicht das Jahr?
Ja, schon sehr interessant, schon sehr gemischt, auch tatsächlich von den Themen her relativ praxisnah auf jeden Fall. Immer wieder sind Dinge aufgekommen, die man sehr gut verarbeiten konnte. Jetzt habe ich gerade, war ich gerade kurz erschreckt, ne? In den Notizen habe ich den Namen Nina Waken. Da hätte ich mich gar nicht erinnert, dass wir die da gehabt hätten und habe gedacht, oh Mann, ist so schon schlecht geworden, mein Gedächtnis. Ja, noch bin ich nicht 50, genau. Aber man muss ja langsam drüber nachdenken, ne? Ob man Ilja Rogoff-Kapseln oder sowas nimmt.
Ne? Ja, genau, ja, gibt es ja cool, so Knoblauch. Ne? Nee, tatsächlich, also Bundesgesundheitsminister hatten wir jetzt noch nicht hier bei uns im Podcast, natürlich.
Das ist eigentlich eine Schande, ne?
Wo wir so populär sind, ja. Genau. Kommen wir, wo du schon gerade Nina Wagen erwähnst. Was war 2025 gesundheitspolitisch so los? Ich denke, das ist ja auch einer der großen Einschnitte gewesen. Das Bundesgesundheitsministerium wurde neu besetzt. Die Ära Karl Lauterbach, die ist geendet. Nach der Bundestagswahl, nach dem Platzen der Koalition, gab es Neuwahlen im Frühjahr. Und ja, was ist von Karl Lauterbach so übrig geblieben, brauchen wir jetzt nicht groß thematisieren. Er hat halt kurz vor seinem Ausscheiden noch die Entbudgetierung ins Parlament gebracht und auch noch die elektronische Patientenakte an den Start gebracht. Das waren sicherlich für uns in den Praxen zwei der prägnantesten Ereignisse im letzten Jahr. Die EPA, glaube ich, ab Ende April, Anfang Mai gestartet. Ja, was... Wie würdest du das jetzt so Revue passieren lassen im Hinblick? EPA hat sich, finde ich, ja noch nicht richtig etabliert im Praxisalltag. Es wird aber immer mehr nachgefragt. Wie ist da so deine Bilanz?
Also ich würde das mal von hinten aufzäumen, weil ich kürzlich auf einer Veranstaltung war in Berlin, die so mit Digital Health zu tun hatte und habe mit einigen Leuten darüber gesprochen. Und die haben halt einhellig gesagt, Karl Lauterbach, ne, ich glaube, so ein bisschen der Unvollendete, auch sicherlich eine schwierige Persönlichkeit, weil er auch mit recht unangenehmen Dingen verknüpft ist im Gesundheitswesen, also wie dem DRG-System im Krankenhaus und einigen anderen Dingen, die man auch sehr kritisch sehen kann. Und ich bin nach wie vor dafür, dass wir viel weniger auf diese Leute gucken müssen, die jetzt für 4 Jahre dort dieses Tresor leiten, sondern dass Gesundheitspolitik ja eigentlich legislaturübergreifend sein muss. Aber was die Leute alle gesagt haben, die ich getroffen habe, ist, das ist seit 20 Jahren, 25 Jahren, soll die elektronische Patientenakte eingeführt werden. Und dieser Geisterfahrer, so wurde das ein paar Mal genannt, der so viel Ärger sich eingehandelt hat, so wenig auch die Leute hinter sich gesammelt hat, der hat das einfach mal umgesetzt. Und das muss man eben hoch anrechnen, auch wenn man sagen muss, naja, so wie das Ding gebaut ist, ist es derzeit nicht wirklich eine große Hilfe. Aber man kann es schon so ein bisschen antizipieren, dass man demnächst oder auch jetzt schon einfach mal Dateien hochlädt und dann der nachbehandelnden Praxis sagen kann, liebe Leute, das liegt schon in der EPA, das ist doch gut. Mhm. Und das ist zwar relativ unausgegoren, es gibt sehr viele Dinge, die man hätte besser und anders machen sollen, müssen, können, aber jetzt haben wir es nun mal und mit dieser Basis denke ich mal, ich habe es mal so verglichen, wie wenn du 2 Wasserbecken hast, die willst du ausgleichen. Jetzt das erste Loch drin, jetzt reißt es vielleicht richtig auf und das Wasser fließt richtig. Das ist so meine Hoffnung daran, wenn man es dann positiv sieht. Und ich finde, das sollte man ja immer tun, sonst können wir eigentlich gleich aufhören. Ne?
Ja, ja. Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wie der Marc Hanefeld mit einem seiner berühmten Bilder. Das letzte Mal war es, glaube ich, ein Schleimfropf, der an der Wand runterlief.
Ja, das stimmt, aber da weiß ich nicht mehr, worum
es genau geht. Ich weiß es auch nicht mehr so genau.
Vielleicht dann immer, wenn man das dann nicht mehr weiß, dann kann man das auch nicht gut
als Bild verwenden, genau. Ja, das stimmt. Also tatsächlich ist es so, was die Digitalisierung angeht, da war das vergangene Jahr schon ein bisschen ein Meilenstein, fand ich jetzt nicht so sehr im Hinblick auf die EPA, aber was sehr stark bei uns genutzt wird, ist der E-Arztbrief, also die Kommunikation über das KIM-System, auch untereinander, unter den Praxen, um sich schnell Befunde oder Nachrichten zu übermitteln. Das ist wirklich eine signifikante Verbesserung, finde ich, für das tägliche Arbeiten. Natürlich das andere große Thema, KI ist auch, hat auch, glaube ich, in diesem Jahr endgültig in den Praxen Einzug gehalten. In den täglichen Arbeitsabläufen verwenden wir das, glaube ich, alle schon sehr häufig. Also ich benutze es viel, um in der Kommunikation E-Mails zu verfassen. Ich habe auch teilweise schon Patientenkasuistiken, die ich da mal durchjage, um jetzt zu sagen, zeig mir doch nochmal ein paar Differentialdiagnosen an, was könnten da noch in Frage kommen. Dafür finde ich es wirklich nicht schlecht und ich denke, das haben wir dieses Jahr das erste Mal so praktiziert.
Würde ich auch sagen, ich denke auch, dass die PVSen tatsächlich vermehrt KI anwenden. Ich selbst berate meinen PVS-Hersteller bei einem KI-Projekt. Ich denke, insgesamt muss man ein bisschen schauen. Die ganze KI, wie sie im Moment ist, ne, also ob es OpenAI ist, Google oder sonst wer, ist sehr ja generalistisch gebaut. Mhm. Und man hat sehr viel auch diese Modelle trainiert, damit die alle Sprachen lernen richtig. Dabei haben die auch relativ viel Unsinn eingefangen. Was wir eigentlich vermehrt brauchen, und das ist vielleicht auch politisch für Europa eine interessante Sache, ist, dass wir mehr in kleinen Einheiten denken, nicht der große Hersteller, sondern dass man mehr spezialisiert. Und ein Ingenieur braucht eine andere KI als eine Arztpraxis, aber mhm. es muss auf jeden Fall ja weniger fehleranfällig werden und auch weniger fantasieren, das Ganze. Und das kriegt man eben hin, indem man diese trainierten Modelle jetzt eben dann spezifiziert und kleiner wird. Und man kann nicht in jeder kleinen Organisationseinheit, die man sich vorstellen kann, mit OpenAI arbeiten, denke ich. Und das sehen wir auch im Alltag. Ne? Hilfreich ist es, so wie du genau gesagt hast, dass man manchmal sagen kann, oh, diese und diese Symptome, bitte sag mir doch mal, habe ich da was übersehen oder was könnte da in Frage kommen? Das ist schon enorm mächtig, aber für die Abarbeitung von speziellen Aufgaben mit einer hohen Zuverlässigkeit fehlt uns schon noch was.
Mhm, ja, das stimmt, ja. Da sind wir sehr gespannt, aber 2026 wird da auch wieder, glaube ich, sehr viel bringen. Ich bin mal gespannt, wo wir in einem Jahr dann stehen, wenn wir uns mal jetzt überlegen, wir hatten im Februar 2023, was jetzt 2,5 Jahre sind, na knapp 3, dass ChatGPT gelauncht wurde und wie groß der Einfluss ist auf unser auf unseren Impact, glaube ich, in jede Richtung rein, auch im Privaten, genauso wie im Beruflichen. Das hätten wir uns so vor 3 Jahren auch noch nicht vorstellen können. Deshalb denke ich, dass wir da auch dieses Jahr sehr viel erleben werden. Was hat das Jahr noch gebracht? Jetzt gesundheitspolitisch, wie wir schon gesagt haben, Nina Wagen ist dann Bundesgesundheitsministerin geworden, hat das Amt im Frühjahr übernommen. Ja, ihre Rolle ist noch so ein bisschen wenig prägend, würde ich es jetzt mal so formulieren. Viel ja. höre und sehe ich da jetzt nicht. Gut, ist vielleicht auch normal am Anfang von so einer Legislaturperiode, dass man erstmal guckt, dass man seine Teams an den Start bringt, strukturiert, dass man seine Arbeitsgruppen zusammensetzt und erstmal Themen festlegt, an denen man arbeitet. Auch bei Lauterbach hat es ja lang gedauert, bis die ersten Gesetzesvorschläge dann kamen. Naja, aber so allzu viel kann ich da jetzt noch nicht zu sagen. Wie siehst du es? Ja.
Also wenn man sich so umhört bei Leuten, die, ich sage mal, mit der Gematik zu tun haben oder mit der KBV zu tun haben, dann muss man auch irgendwie feststellen, dass immer wieder gesagt wird, naja, so viel kommt da nicht. Also weder an Fragen noch an Aufträgen noch sonst irgendwas. Mhm. Darf ich wieder ein Bild benutzen? Da würde ich dann
klar, sehr
das Wüstenbild nehmen, wo so der einsame Strohballen von links nach rechts durchs Bild bewegt. Ja. So würde ich das so mehr zusammenfassen. Aber auch da denke ich, alle wissen, wie wichtig das ist. Das Thema kommt jetzt auch gerade nochmal auf, wegen der steigenden Krankenkassengebühren. Da kommen wir auch gleich zu, sicher. Aber das ist allen klar, wie wichtig das ist. Und da wird das BMG sicher auch eine Rolle spielen und sie dementsprechend auch.
Es ist halt so ein bisschen so, finde ich, wie es allgemein, wie ich das Gefühl habe, dass die Regierungskoalition noch nicht so nach außen hin kommuniziert, wie hoch der Reformdruck eigentlich ist. Also es ist so ein bisschen so ein Wohlfühlgeschunkel, habe ich so das Gefühl teilweise, nicht nur im Gesundheitsbereich, auf ganz vielen Themenfeldern, dass so gesagt wird, ja, man muss schon was reformieren, aber uns geht's ja eigentlich gut, was nicht der Fall ist. Ne? Das heißt also, wir haben da echt einen hohen Reformdruck in ganz viele Richtungen rein. Und eben auch im Gesundheitssystem, diesen Reformdruck, den hat Lauterbach schon aufgebaut am Ende, das muss man sagen. Der hat schon auch die Dringlichkeit oft betont. Bei Nina Wagen hat man das Gefühl, dass das jetzt nicht so alles notwendig ist. Dann wird erstmal so ein bisschen am Cannabis-Gesetz wieder rumgeschraubt und einfach wieder so Nebenkriegsschauplätze bedient, die eigentlich keine besondere Relevanz, glaube ich, für unser aller Leben haben. Und eigentlich die wesentlichen Dinge, gerade die GKV-Finanzierung zum Beispiel, die jetzt gerade hochaktuell auch in der Presse ist, das wird so ein bisschen, ja, wir machen jetzt eine Reformkommission, wird so ein bisschen alles runtergespielt. Ich weiß nicht, ob wir uns das auf Dauer so leisten können, aber Ich denke, das ist ein ganz generelles Problem im Moment.
Ja, ich glaube, uns fehlt einfach die Strategie vollkommen. Also erstens müssen wir, wie gesagt, so ein Thema wie Gesundheitspolitik legislaturübergreifend denken, sonst kann das nicht funktionieren. Zweitens ist es so, dass wir dann auch mit einer Sprache sprechen müssen, mit einer wirklichen Strategie dahinter. Und man muss dann aufhören, und das würde helfen, wenn man legislaturunabhängig arbeiten würde, würde es helfen, wenn man nicht den Leuten irgendwelche Versprechungen macht oder eben vermeidet, Probleme anzusprechen. Denn was wir immer erleben, ist, dass es heißt, Gesundheit ist uns allen so viel wert und so weiter. Das hören wir aber um die Wahlen drumherum. Und auf der anderen Seite fließt sehr viel Geld ab aus dem Gesundheitswesen in internationale Shareholder Value, also in Aktien. Ich glaube, Kanada hat relativ viel von seinem Rentenfonds im deutschen Gesundheitswesen. Da fließt also wirklich Geld raus. Und wir müssen an diesen Stellschrauben unbedingt drehen. Und es werden immer wieder einzelne Schlaglichter gesetzt und sehr viele Details besprochen. Und leider, was die Junge Union, ne, mit denen ich jetzt ja politisch nicht sehr viel zu tun habe, die aber das mal aufs Tableau gebracht hat, neben der Tagespresse, dass wir fast 60 Milliarden an Verschwendung im Gesundheitswesen haben, verglichen mit, ja, weiß ich nicht, 45, 50 Milliarden, habe ich Millionen gesagt? Ich meine Milliarden,
Milliarden hast du gesagt.
Milliarden ja. Verschwendung gegenüber 45 bis 50 Milliarden, die kassenärztliche Honorare ausmachen, also für Mitarbeiter, Praxiskosten und so weiter. Das ist auch der große Maßstab, wo man drüber sprechen kann. Und wenn dann unser Kassenärztechef, wie er immer so schön tituliert wird, herkommt und sagt, er möchte 3 oder 4 Euro Praxisgebühr, auch wenn die Arztpraxen das nicht einholen sollen, das Geld, sondern die Krankenkassen das eintreiben sollen, dann ist das doch schon wieder so ein Nebenschauplatz, der überhaupt gar nichts zu tun hat mit dem, worum es wirklich geht. Und da frage ich mich ja auch, warum man das tut und warum man nicht endlich an den wesentlichen Stellschrauben dreht. Mhm. Das verstehe ich überhaupt nicht.
Ja, das stimmt. Ich denke, da muss man auch mal ans Verantwortungsbewusstsein der handelnden Personen auch mal ein bisschen appellieren, dass da ein bisschen mehr Ernsthaftigkeit auch in die Debatte kommt. 2025, 2026, der Jahreswechsel wird spannend. Es gibt Zertifikatsumstellungen jetzt zum Jahreswechsel. Da mussten wir uns auch mit beschäftigen und da haben wir auch eine Podcast-Folge zu gemacht, dass Zertifikate älterer Natur, um es mal so grob zusammenzufassen, einfach nicht mehr gültig sind zum Jahreswechsel und viele Praxen, die eben noch Zertifikate diesen älteren Zertifikatsstandard verwenden, unter Umständen nicht mehr an die TI angebunden sind. Das wird ab Anfang kommender Woche, wenn alle wieder aus dem Winterurlaub zurück sind, sicherlich spannend, wer dann da noch auf Sendung ist und wer nicht. Wir hatten bei uns in der Praxis eine kleine Anekdote, Monsterstress, weil uns Mitte des Monats unsere SMCB-Karte, also unsere Praxiskarte, um die Ohren geflogen ist und wir eine neue bestellen mussten. Und wir haben dann mal mitbekommen, was es heißt, 10, 12 Tage nicht an die TI angebunden zu sein. Spaß macht es nicht. Es geht da los, dass man Patientinnen und Patienten jetzt wieder sagen muss, dass sie ihre Rezepte bei uns wieder abholen müssen, dass die AUs auch wieder abgeholt werden müssen. Dadurch ist der Tresen deutlich mehr belastet. Wir konnten noch nicht mal Versichertenkärtchen einlesen, weil der Stammdatenvergleich nicht funktioniert hat, was bei unserem PVS vorgeschrieben ist. Das heißt, wir haben das alles händisch eingeben müssen. Wir haben 10 Tage lang keine E-Arztbriefe erhalten, was inzwischen 80% unserer Kommunikation ausmacht. Das war wirklich eine super anstrengende Zeit. Es gibt halt auch keine Möglichkeit, irgendwie eine Institution zu beauftragen und zu sagen, hey, gib uns mal eine Super-PIN, schalt uns doch mal wieder frei. Man kann mit jeder Popel-App, die irgendwie ein bisschen Daten verwaltet auf meinem Smartphone, wird man an irgendeine ID, in irgendeine ID-Prüfung geschickt, wo man mit Ausweis und Kamera sich identifizieren kann, um dann freigeschaltet zu werden. Das gibt's in der TI alles nicht. Und ich denke, das ist einer der ganz wesentlichen Punkte, die wir brauchen, und zwar sehr schleunig. Wir brauchen eine TI 2.0. Wir brauchen einfachere Zugänge ins System. Das haben wir auch schon in der letzten Folge mit Timo Frank hier angesprochen. Das geht so nicht weiter. Das ist einfach die Digitalisierung ist zu zentral in unseren Praxisabläufen, als dass wir mit diesen veralteten Strukturen, Konnektoren und sowas da weiterarbeiten. Das bremst uns und das können wir uns nicht mehr erlauben.
Ja, würde ich auch so unterschreiben. Ich denke mal, natürlich ist die Sicherheit in Sachen Patientendaten und Praxisnetz ist noch etwas höher anzusiedeln als bei einer App, die man privat benutzt. Da können wir, glaube ich, alle noch in Deutschland einen Schritt nach vorne machen. Ich habe neulich mal einen Technikertermin gehabt. Da hat der Techniker gesagt, ich bin einer von 100 Praxen oder sowas, die eine App benutzen oder ein Programm als Tresor, als Schlüsselbund-Tresor sozusagen. Ne? In dem Fall Bitwarden oder OnePassword oder was es auch immer gibt. Da können wir alle noch viel mehr tun. Ich denke, so wie ich das gehört habe, soll das die digitale SMCBs und Praxisausweise und Arztausweise geben. Ne? Das wäre sicherlich ein Fortschritt. Wir müssen da auch von weg von diesen Einzelzetteln, die wir haben, für einen Impfausweis, für einen Führerschein, auch wenn das eine Karte ist, für einen Ausweis, für einen Reisepass. Beruht ja alles auf einer Identität. Ich glaube, da müssen wir ja estnische Verhältnisse schaffen, dass das alles zusammenkommt und man sich eben auch entsprechend ausweisen kann als Praxisinhaber, als ärztliche Person oder wie auch immer. Ich selbst habe jetzt keinen Connector mehr in der Praxis. Ich habe jetzt einen TI-Gateway. Und das ist jetzt gerade erst, habe ich das bekommen, denn das beruhte alles noch, was ich hatte, auf dem RSA-Verfahren, ne? Also Rivest Shamir Edelman Verschlüsselung, die veraltet ist und ja anfällig für Hacks. Und jetzt gibt's ja die Elliptic Curve Cryptography, die ECC-Verfahren. Gut, das ist sicherlich richtig so. Meiner Meinung nach ist es ein bisschen auf eine erratische Art und Weise über uns hereingebrochen. Erst hieß es, das brauchen wir nicht. Dann hieß es, aber wir müssen das jetzt plötzlich zum Jahresende machen. Sicherlich in vielen Praxen konnte man mit dem PVS gucken, welche Komponenten denn ECC ermöglichen und welche nicht und konnte es rechtzeitig austauschen. Dann kam aber, ich glaube, von der Firma Medisign das Problem mit, mit den SMCBs, und mit den
Arztausweisen auch, die kamen nicht mehr hinterher.
Und plötzlich konnte man kaum noch bestellen und hatte 8 Wochen Vorlaufzeit. Ne? Und das sind schon Sachen, die sollten nicht passieren. Weil besonders in den Praxen würde ich so stehen und tatsächlich ohne EAU und ohne E-Rezept kann ich mir so eine Praxis gar nicht mehr vorstellen. Kannst du gleich zumachen fast.
Ja, und vor allem auch ohne E-Arztbriefe. Ja, ohne die Möglichkeit, Versichertenkärtchen einzulesen. Also, und das ging jetzt bei uns auch nur deshalb, das war ein Eilverfahren, weil wir von der KV Hessen sofort Unterstützung bekommen haben, die also das schon am gleichen Tag der Bestellung eilig freigegeben haben. Und wir dann täglich bei der Firma, die SMCB für uns in dem Fall hergestellt hat, täglich angerufen haben, nach 3 Tagen dann im Telefonat dann auch noch der Mitarbeiter sagte, oh, meine Mitarbeiterin hat ja das Eiltäkchen gar nicht gesetzt. Und mit so einem Kram musst du dich dann auseinandersetzen. Ne? Und dann hat es trotzdem 14 Tage gedauert, obwohl es hier eilig war. Und das sind alles Prozesse, wie gesagt. Das wäre schön, wenn wir da ein bisschen Vereinfachung bekämen, auch in den nächsten Monaten und Jahren. Mhm. Wenn wir noch über 2026 kurz sprechen, was wird wichtig in dem Jahr? Ich denke, die Primärversorgung ist ein ganz wichtiges Thema, was jetzt auch in der Gesundheitspolitik natürlich diskutiert wird, wo jetzt viele Strukturreformen oder strukturelle Vorschläge ausgearbeitet werden. Die HZV macht es vor, wie es gehen kann, die hausarztzentrierte Versorgung. Das ist ja ein Primärversorgungsmodell. Ich denke, dass da auch in den nächsten Monaten wahrscheinlich was auf den Tisch kommt. Wäre schön, wenn Tino jetzt hier wäre, der könnte da noch viel, viel mehr zu sagen. Aber ich denke, dass das einer der großen Themen jetzt in der Zukunft wird, Patientensteuerung. Denn was wir jetzt durchdiskutiert haben mit diesen Praxisgebühren und sowas, ich glaube, das ist jetzt noch nicht so ausgearbeitet. Ja, da irgendwie wieder, dass wir da wieder ein paar Euros einziehen, das wird nicht so hinhauen. Steuerungsmechanismen können auch erstmal zuzahlungsfrei organisiert werden, ist, glaube ich, das, was ich denke. Ne? nicht, dass wir da auf lange Sicht drum rumkommen. Das hat ja auch Christian Karajanidis hier bei uns auch gesagt. Er denkt, ohne Eigenbeteiligung wird es nicht gehen. Aber ich denke, der Fokus sollte erstmal auf einer vernünftigen Patientensteuerung liegen. Also jetzt Notaufnahmen, ja, die Zugänge zum Facharzt etc. Denn eins muss man auch sagen, und das glaube ich merkst du auch, Überweisungen zum Facharzt, Terminen, das ist nicht mehr lustig inzwischen, ne, bei ganz vielen Fachrichtungen.
Ja, das ist richtig. Also du meinst sicher den Bereich Hausarztvermittlungsfall.
Ja.
Also da, man kann ja einfach sagen, da wird da werden die wirtschaftlichen Interessen der Gebietsfachärzte, die auch vollkommen berechtigt sind, auf uns Hausärztinnen und Hausärzte abgewälzt. Ja, das erlebe ich auch tatsächlich, obwohl wir hier vor Ort wirklich ein gutes Miteinander haben. Ne? Um Gottes Willen, ne, nicht, dass Leute zuhören und sagen, was sagt er hier? Aber allgemein höre ich das eben schon aus verschiedenen Gebieten. Und da, wo ich in Gruppen mitschreibe oder mitlese, bekommt man das schon mit, dass der Hausarztvermittlungsfall immer wieder einfach so abgefordert wird. Und zwar auch sehr am Thema vorbei. Das soll ja eigentlich eine notfallmäßige Möglichkeit sein, Patientinnen und Patienten frühzeitig vorzustellen, ohne dass die Monate warten, wenn man einen Notfall sieht, aber nicht, weil jemand dahin möchte. Mhm. Ich glaube, bevor man so etwas macht oder gemacht hätte man eher mal drüber nachdenken sollen, wie man es hinbekommt, dass man ein Ein-Kanal-Zugangssystem zum Gesundheitswesen darstellt. Und zwar, dass man nicht sich entscheidet als Patientin und Patient, wobei man ja auch in der Entscheidung überfordert ist, wo gehe ich jetzt hin? In die Notaufnahme gleich am besten oder direkt zum Facharzt mit Kopfschmerzen zum Orthopäden oder mit einem Bandscheibenvorfall zum Neurologen oder sowas. Sondern dass man dort verpflichtend erstmal ein Triagesystem durchläuft, was dann die Entscheidungsfindung ermöglicht und dann eben auch eine Steuerung über die Hausärzte. Aber es darf nie auch zu Lasten der gebietsärztlichen Kollegen sein. Was man ja gemacht hat, ist, dann hat denen die, Neupatientenregelung weggenommen, ja. Und dadurch dann natürlich auch massive Erlösprobleme in den Praxen verursacht und damit schon wieder, das ist ja praktisch schon ein richtiges Dauerthema, die Arztgruppen gegeneinander ausgespielt. Mhm. Und genau das darf eben nicht passieren. Es muss ja möglich sein, Patientensteuerung zu machen, ohne dass man den Gebietsfachärzten jetzt Honorare streicht. Auf der anderen Seite. Und da denke ich auch, dass es da gute Lösungsansätze geben könnte, wenn alle in der Lage wären, sich darauf zu einigen.
Mhm. Das ist richtig, ja. Und dann auch die tatsächlich, was ja auch Forderungen schon sind von einigen Fachverbänden, auch hier die Digitalisierung direkt mit Patientensteuerung gut zu verknüpfen, sodass wir da digitale Lösungen bekommen, ne? Vielleicht auch von den Krankenkassen angeboten, digitale Check-ins, digitale Ersteinschätzungen, ja, Termindirektvermittlungen über Priorisierungen, ja, etc. Das wäre natürlich auch wünschenswert, brauchen wir auch, weil für Elektivtermine 12 Monate zu warten, ist einfach zu lang. Ich denke, so eine vertretbare Zeit von 6 bis 10, 12 Wochen, bis ein Facharzt gesehen wird bei nicht notfallmäßigen Konsultationen, ist völlig vertretbar. Und wenn es mal 4, 5 Monate dauert, wenn einer zu seinem Cardio-Check zum Herzecho muss, das er zuletzt vor 2 oder 3 Jahren hatte, dann ist das auch noch in Ordnung. Aber 1 bis 1,5 Jahre Wartezeit ist bei uns jetzt in der Region tatsächlich keine Seltenheit, wenn nicht der Hausarztvermittlungsfall ausgelöst wird, und dafür ist der nicht geschaffen, wie du auch richtig gesagt hast.
Genau, und das hängt damit zusammen, dass wir alle in so einer Art Tretmühle stecken, wo man möglichst viele Fälle abarbeitet, ne, und dass man die eben nicht vernünftig bezahlt bekommt am Ende, um es mal ganz kurz auszudrücken. Und das muss sich eben ändern. Ne? Dann kommen die Leute auch dahin, ne? Dann werden die auch behandelt, wenn das einfach gerecht abläuft und wenn die wirtschaftliche Grundlage der entsprechenden Praxen nicht angegriffen wird. Und am Ende muss man auch gucken, wenn man sieht und hört, wie Leute in Facharztpraxen kommen, ne, mit teilweise völlig abstrusen Ideen, leider aber auch von Hausarztpraxen geschickt mit abstrusen Ideen. Ne? Man muss nicht Krippelkrabbel am Großzeh in die Neurologiepraxis schicken. Das muss nicht sein, weil man sowieso schon weiß, dass dabei nichts rauskommen wird, weil das peripherer Nervenschaden ist, den man weder diagnostizieren noch behandeln kann. Und das muss alles nicht sein, da können wir auch alle selber was tun, aber es kann auch nicht sein, dass die Leute dann als Rückfallebene ja in Massen in der Notaufnahme auftauchen. Dann muss es also eine Begrenzung geben, ne? Nur dass man über eine Vorstufe nur Zugang zur Notaufnahme hat und auf der anderen Seite auch, dass dann der Rettungsdienst nicht überlastet wird, wenn man das ganze System praktisch jetzt als Kollektivstrafe, ihr habt es überfordert und zu viel genutzt, jetzt streichen wir was, dann führt das immer dazu, dass auf einer Seite, die eben doch erreichbar ist, dann die Fälle steigen. Und das wollen wir alle nicht. Und deswegen brauchen wir ein gutes, intelligentes und strategisch angelegtes System.
Hast du schön zusammengefasst, worauf es, denke ich, 2026 auch ankommt. Wird sicherlich ein ganz zentraler Punkt, die Patientensteuerung, die Primärversorgung. Was jetzt ganz konkret uns schon ins Haus steht, und das ist eigentlich so ein Punkt, wo wir jetzt ein bisschen detaillierter mal drüber sprechen wollen, das ist die Vorhaltepauschale. Die ist nämlich jetzt auch zum 1.1. neu strukturiert. Und was ist die Vorhaltepauschale? Für die, die das nicht wissen, die Vorhaltepauschale ist quasi ein Betrag an Euros über eine Ziffer, die wir in den Praxen bekommen für jeden Patienten, den wir behandeln. Und diese Ziffer, die rechnen wir nicht aktiv ab, sondern die wird von der KV quasi, von der Zulassungsstelle zugesetzt. Und die soll uns quasi vergüten, dass wir einfach Versorgungsstrukturen vorhalten. Deshalb der Name Vorhaltepauschale. Also sprich, dass wir eine Arztpraxis haben. Das war bisher jetzt nie so richtig konkret definiert. Es gab dafür so 16, 17 Euro sowas, ne? Und 128 Punkte, die wurden uns extra budgetär bezahlt. Das heißt, wir haben die auch fest bekommen. Die wird einfach automatisch zugesetzt. Jetzt hat man das ganze Ding modifizieren wollen, hat es auch getan. Es ist so, dass die Reform eigentlich nicht. Du hast es in einem Interview dem Ärztenachrichtendienst auch erzählt. Es ist eigentlich jetzt so ein Bürokratiemonstrum geworden und eigentlich widerspricht das so ein bisschen dem, was wir eigentlich alle bräuchten in unserer Verwaltung, in unseren Arbeitsprozessen, Entbürokratisierung, ne, ein bisschen Deregulierung. Das ist eigentlich jetzt wieder das genaue Gegenteil, ne?
Ja, ich glaube, man kann an der Stelle nochmal auf die Podcasts zurückweisen, die ihr mal gemacht habt, Tino und du, über den Aufbau des Gesundheitswesens. Aber mal ganz einfach gesagt, großer Topf, eine Hälfte Krankenhäuser, andere Hälfte natürlich nicht hälftig in der Summe, aber die andere Seite ist der ambulante Bereich. Und dann wird der nochmal aufgeteilt in Gebietsfachärzte und Hausärzte. Und wir haben einfach im Hausärztebereich, ich sehe schon, dass man da differenzieren muss, und ich habe das hier im Podcast auch schon mal vertreten, aber wir haben da halt zum Beispiel auch Schmerztherapeuten drin und Diabetologen, die nicht klassisch hausärztlich tätig sind, was per se erstmal nicht so schlimm ist, aber was ist eigentlich hausärztliche Tätigkeit und wem kommt dann welche Vergütung dafür zu oder wie werden Praxen ausgestattet finanziell, damit sie ihre Aufgaben erfüllen können? Und ich vertrete das total, dass man sagt, okay, wer wirklich hausärztlich tätig ist, wer Ultraschall macht, wer Hausbesuche macht, wer verschiedenste Verfahren anbietet, so ähnlich wie die Bedingungen eigentlich, die an die hausarztzentrierte Versorgung geknüpft werden, als Strukturqualitätsmaßnahmen, dann soll man auch wirklich dafür vernünftig vergütet werden. Es gibt ja auf der anderen Seite auch so KV-intern werden die Durchlauferhitzer genannt. Ne? Eine Person, ne, mit einem Sitz, 3000 Fälle. Da kann man nicht versorgen, diese 3000. Das geht gar nicht. Das wissen wir alle. Es gibt da so eine bestimmte Grenze, ab der man große Schwierigkeiten hat mit seiner Arbeitskraft. Ich spreche jetzt nur von einer Einzelpraxis, weil du so skeptisch guckst. Also eine Einzelpraxis mit einem Arzt. Ich spreche jetzt nicht von einer Gemeinschaftspraxis. Und das zu differenzieren halte ich für sinnvoll. Aber jetzt diese Vorhaltepauschale das ist ja nicht Strukturqualität, was ja sinnvoll wäre, sondern das sind irgendwelche Abrechnungsziffern, zu denen wir jetzt gezwungen werden, die wir irgendwie auch noch darstellen müssen und nachweisen müssen und die wir mit unseren PVSen zum Teil gar nicht monitoren können, weil wir gar nicht in der Lage sind, beispielsweise Impfziffern zwischen HZV und Kassenpatienten so einfach im laufenden Betrieb zu gucken. Das kann man nur im Nachhinein dann analysieren. Das heißt, ich kann es relativ schlecht benchmarken. Gehen tut das, aber man müsste zusätzlich in der PVS was schaffen, was das kann. Ich sehe das nicht, dass wir mit 10 Punkten, die wir da jetzt zahlenmäßig erreichen, dass wir damit wirklich eine Strukturqualität nachweisen. Und was wir dort tun, ist, dass wir in den Praxen einfach mehr Aufwand schaffen, wenn man es möchte, dass man über diese 8 Punkte kommt. Eine 8 muss man mindestens erreichen, um eine erhöhte Strukturpauschale zu erhalten oder Versorgungspauschale. Ich glaube, man hat einfach darauf geachtet, dass alles so bleibt. Ja, und hat deswegen die Zahlen so entsprechend angesetzt. Beim Impfen auch noch mit Zahlen, die von der Corona-Pandemie und von den Covid-Impfungen auch noch mitgefärbt waren. So richtig verstehe ich nicht, was dort gemacht worden ist, außer man hat irgendwie dafür gesorgt, dass es so nach außen aussieht, okay, wir haben jetzt was geregelt, wir haben jetzt richtig eine Versorgungsstruktur verbessert und am Ende ändert sich nichts. Ja. Vor allen Dingen nicht für die Patientenversorgung, nichts. Ja.
Kurz nochmal, dass wir es nochmal bisschen erklären, wie das sich zusammensetzt, bevor wir auf diese Kriterien zu sprechen kommen. Also bisher waren das 138 Punkte, jeder Punkt mit einem Eurowert versehen, mit dem Orientierungspunktwert, und der liegt jetzt bei 12 Cent und 74. Das heißt also, multipliziert man diese 12,74 Cent mit 128, kommt man auf 16,31 €. Das ist also diese Basis. Pauschale. Das ist weniger, 1,27 €, genau weniger, als das vorher war. Dann hat man 10 Kriterien definiert, über die wir gleich nochmal sprechen, und gesagt, okay, wenn man 2 von diesen 10 Kriterien erfüllt, dann kriegt man die 10 Punkte dazu, die im Vorfeld quasi abgezogen wurden, sodass es der gleiche Punktwert ist wie vorher, das heißt der gleiche Betrag wie vorher auch. Wenn man aber mehr als 7 Kriterien, also 8, 9 oder 10 Kriterien erfüllt, dann kriegt man 30 Punkte dazu, also 3,80 € mehr pro Fall. Was jetzt für eine Praxis, können wir sagen, durchschnittliche Hausarztpraxis, die 1000 Fälle macht, sind das 3.800 € im Quartal. Das sind also im Jahr knappe 13.000, 14.000 €. Das ist schon ein relevanter Betrag. Jetzt ist es natürlich so, dass man sich diese Kriterien angucken muss, und die können wir ja kurz einmal hier durchgehen. Das erste Kriterium ist, Haus- und Pflegeheimbesuche muss man durchführen, und zwar muss man 5% der Fälle Haus- und Pflegeheimbesuche gemacht haben.
Beim Haus- und Pflegeheimbesuchen musst du doch sagen, dass da auch NEPA und also auch MFA-Hausbesuche mitgezählt werden.
Ne? Ja, genau. Also 5%, da kommen wir zum Beispiel nicht drauf. Geriatrische oder Palliativversorgung sollten mehr als 12% der Fälle sein. Kooperation mit Pflegeheimen, auch das ist ein Punkt, den wir nicht erfüllen können. Wir haben keine Kooperation mit Pflegeheimen. Da gibt es in den Länder-KVs so entsprechende Versorgungsverträge. Schutzimpfungen ist ein Thema, da muss eine bestimmte Anzahl von Schutzimpfungen pro Quartal erfolgen, und zwar im 4. Quartal, in dem eben am häufigsten geimpft wird. Aktuell 25% aller Fälle, also aller Patienten, die man betreut, müssen auch geimpft worden sein. Und in den erst bis 3. Quartalen eines Jahres 7%. Das ist ein Punkt, habe ich mit der KV drüber gesprochen, der wird noch nachverhandelt, weil das für viele Praxen auch schwierig zu erreichen sein wird. Der 5. Punkt ist Kleinchirurgie und Wundversorgung, die man vorhalten muss, 3%. Der 6. Punkt ist Ultraschall von Bauch und Schilddrüse, mehr als 2% der Fälle. Der 7. Punkt ist Basisdiagnostik vorhalten, also EKG, Langzeit-EKG, Spiro, Ergometrie etc., mehr als 3%. Der 8. Punkt ist die Videosprechstunde, da muss man also 1% seiner Fälle nachweisen. Der neunte Punkt ist Zusammenarbeit, wird das überschrieben, Kooperation. Das heißt, wer in einer Gemeinschaftspraxis tätig ist, der erfüllt oder in einem MVZ, der erfüllt diesen Punkt automatisch. Einzelpraxen müssen Qualitätszirkel besuchen und das nachweisen. Und der letzte Punkt ist, dass man eben erweiterte Sprechzeiten anbietet, also mittwochsnachmittags, freitagsnachmittags oder vor 8 Uhr werktags oder nach 19 Uhr werktags. Das heißt, wenn man von diesen 10 Kriterien 8 erfüllt, kriegt man mehr Vorhaltepauschale als vorher, 3,80 Euro. Wenn man 2 bis 7 dieser Kriterien erfüllt, hat man das, was man auch hatte, diese 138 Punkte. Und kann man das nicht erfüllen, also weniger als 2, dann gibt es 10 Punkte Abzug, also dann gibt es nicht 16 Euro, weiß ich nicht, gibt es nicht 17,60 Euro, sondern nur 16,30 Euro. Ja, so stellt sich das dar. Ist halt wieder so ein Bürokratiemonster und Nachweis erfolgt über die Honorarabrechnung der KV. Das ist halt deshalb auch der Tipp von uns hier, sich entweder übers PVS oder direkt über die Honorarabrechnung die letzte Mal hermachen und einfach mal gucken, wie viel Ziffern hat man denn da abgerechnet, wie viel Hausbesuchsziffern hat man abgerechnet, wie viel Geriatrieziffern hat man abgerechnet, wie viel Impfziffern hat man abgerechnet, wie viel Wundversorgung hat man abgerechnet, also die Kleinchirurgie, wie viel Sonus hat man abgerechnet, Langzeit-EKGs etc.
Wie viel, also ich denke, aus meiner Sicht ist es so, natürlich bin ich auch dafür, dass wer vernünftige und qualitativ hochwertige Arbeit macht, anders oder meinetwegen auch besser vergütet wird, als jemand, der das diese Leistung nicht anbietet. Nur, also ich sehe mich jetzt und ich glaube, dass da sehr viele Hörerinnen und Hörer sich auch wieder erkennen, sehe mich schon als sehr hausärztlich tätiger Kollege, der alles macht, was für die Patienten wichtig ist und auch alle möglichen diagnostischen Verfahren und so weiter anbietet. Und ich untersuche Patienten, ich fasse Patienten an. Ich mache nicht nur Over-the-Desk-Medizin mit 3000 Scheinen ohne und mache nur Rezepte und Überweisungen. Und das bildet sich einfach auch in diesen Zahlen nicht hundertprozentig an jeder Stelle ab. Na, das hast du gerade gesagt, ich hatte es auch schon gesagt. Und dafür müssen wir sehr viele Dinge einfach schon wieder bürokratisch nachweisen. Wieder ziemlich allmann, muss man sagen. Also es ist
definitiv.
Es ist unglaublich, was in unserem Land teilweise los ist. Es muss doch bessere Möglichkeiten geben, vernünftig tätige Hausarztpraxen zu identifizieren als solch eine Liste. Und ich möchte auch darauf hinweisen, dass ich selbst auf dem Deutschen Ärztetag in Mainz war, wo ich übrigens auch Tino persönlich getroffen habe, im vorletzten Jahr, bei dem beschlossen worden ist, dass Bürokratie abgebaut werden soll im Medizinbereich. Und da muss man auch wirklich sagen, wenn man sich das anguckt, was hier passiert und an vielen anderen Stellen, dann werden doch solche Beschlüsse des Ärztetages doch mit Füßen getreten von den Protagonisten der Institutionen, die dann am Ende die Verhandlungen führen. Mhm. Und da muss man sagen, da ergibt dann irgendwann die berufsständische Versorgung wenig Sinn. Und deswegen, solche Beschlüsse müssen dann auch umgesetzt werden, und zwar von allen, die beteiligt sind. Und wer das dann nicht beachtet, ist da auch fehl am Platze. Da muss man ganz klar sagen.
Klar, aber ich meine, das siehst du doch überall. Ich meine, es ist ja auf jedem politischen Gebiet so. Also du hast das Gefühl, bei uns im Land ist es so, also wenn du alle Abgeordneten des Bundestages fragen würdest, seid ihr für oder gegen Bürokratieabbau, dann würden alle sagen, wir brauchen Bürokratieabbau. Wir müssen das alles ein bisschen deregulieren, dieses System. Aber Näheres regelt dann ein Gesetz und Näheres regelt dann...
Gesetz erfordert ganz viele neue
Formulare. Genau, und dieses Gesetz erfordert wieder...
abgebaut worden ist.
Genau. Wieder 10 Kriterien, die man erfüllen muss anhand von Prozentzahlen. Ne? Also, deshalb, das ist ein Problem und das ist ein sehr deutsches Problem. Ja, wir hoffen, denke ich, alle...
Als Inspiration gelten könnte, und zwar ein Baugesetz im Ruhrgebiet, wo Bauanträge überhaupt nicht mehr, ich glaube, es waren Bauanträge, kann ich mich auch irren, aber irgendwas in diesem Bereich, die konnten nicht mehr genehmigt werden, weil die Gesetzgebung viel zu kompliziert war. Es war nicht mehr möglich. Ja. Darum hat man das komplett abgeschafft und neu geschrieben. Und ich glaube, das müsste man also zumindest mal mit den Sozialgesetzen, vielleicht auch mit unserem gesamten Gesetzeswerk in Deutschland in Bezug auf Verwaltung durchaus mal tun, weil wir es so kompliziert gemacht haben, dass wir eigentlich uns in den Stillstand bewegen. Und das ist ja, das hört sich lustig an und so ein bisschen launig, aber das ist ja wirklich die Realität. Wir müssen wirklich da dran, weil wir sonst einfach so viel Ressourcen verschwenden, die uns einfach fehlen und die wir auch in Zukunft vermehrt brauchen. Insofern müssen wir da unbedingt rangehen.
Ja, es ist ein richtig schönes Schlusswort für die Folge, finde ich. Ja, also ich finde, das hast du auf den Punkt gebracht, sehe ich genauso, sehen auch, glaube ich, alle, die das hier hören, genauso. Alle, die in den Praxen jeden Tag ihren Mann oder ihre Frau stehen, um das System am Laufen zu halten, was für uns auch immer schwieriger wird. An dieser Stelle nochmal an alle Hörerinnen und Hörer ein gesundes Jahr 2026. Viel Erfolg bei allem, was ihr tut. Viel Spaß in den Praxen, viel Spaß bei der Versorgung. Hört uns weiter zu, wir halten euch auf dem Laufenden, vielleicht ein bisschen öfter als in den letzten 2 Monaten. Das war das Arztgespräch mit Christian Köhler und Marc Hanefeld. Und unser Thema heute war Rückblick 2025, Ausblick 2026 und was die Vorhaltepauschale wirklich bringt.
Wenn euch die Folge gefallen hat, freuen wir uns, wenn ihr sie teilt, wenn ihr sie positiv bewertet oder ihr unseren Podcast abonniert.
Auf unserer Webseite findet ihr Shownotes zur Folge inklusive der zugehörigen Informationen und Quellenangaben und alle anderen Folgen unseres Podcasts natürlich auch.
Schön, dass ihr uns zugehört habt. Bis zum nächsten Mal.
Ciao.
Tschüss.